NDR Info. Redezeit.
Guten Abend, ich bin Andreas Kuhnt. Thema heute in Ihrer Redezeit: Scheitern. Ist das ein Makel oder ist das eine Chance? Wie geht die Gesellschaft mit sogenannten krummen Lebensläufen um? Eine Redezeit im Rahmen unserer aktuellen NDR-Info-Debatte, die wir ja in diesen Tagen mit Ihnen hier führen. Mitreden können Sie wie immer kostenlos über die 08000 441777, 08000 441777. Scheitern, ist das Makel oder ist das Chance? Wie geht die Gesellschaft mit krummen Lebensläufen um? Und wenn Sie so einen krummen Lebenslauf haben und zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht offen dazu stehen wollen, können Sie uns gerne auch unter einem anderen Namen anrufen. Wir sind da völlig offen auch für Ihre ganz persönlichen Geschichten. Vielleicht haben Sie aber auch Beobachtungen gemacht, die Sie uns schildern wollen. Vielleicht haben Sie aber auch Fragen. Also rufen Sie uns wie immer in der Redezeit kostenlos an über 08000 441777. 08000 441777. Unser Thema heute: Scheitern in unserer Gesellschaft bei Aufgaben in der privaten Umgebung, vielleicht aber auch natürlich auch im Job. Ist das ein Makel oder ist das eine Chance? Wie geht unsere Gesellschaft mit krummen Lebensläufen um? Klar schien ja bisher, wer gut und schnell Prüfungen erfolgreich schafft, danach den nächsten Karriereschritt nicht nur plant, sondern auch zügig angeht und umsetzt, der ist irgendwie hip. Der passt am besten in unser Leistungssystem. Denn der oder diejenige weiß, was er sie will, geht entschieden den richtigen Weg. Was aber passiert mit denen, die zweimal nachdenken, zaudern, zögern, Fehler machen, vielleicht auch umdrehen oder einfach mal eine Auszeit nötig haben? Also die mit den sogenannten krummen Lebensläufen. Sind die zum dauerhaften Scheitern verurteilt?
Auch ich selber war auch schon zwei, dreimal arbeitslos. Ich habe den Stier bei den Hörnern gepackt, habe auch teilweise bei einer Zeitarbeitsfirma gearbeitet, bin dadurch wieder reingerutscht und das war wunderbar.
Man hat nicht nur eine Arbeit heutzutage. Vielleicht möchten es manche, aber entspricht nicht der Realität, der Arbeitsmarktsituation. Passt einfach nicht.
Wenn ich Personalchef wäre, wäre für mich das nicht das Kriterium. Also ich schaue da eher auf andere Sachen, wie engagiert ist jemand, auch in seinem privaten Bereich. Das wäre für mich ausschlaggebend.
Ich denke, man müsste ihm schon die Chance geben, sich zu beweisen, ne?
Es sind ja auch Vorurteile und vor allen Dingen, es spricht ja auch für einen gewissen Wagemut und auch Ehrlichkeit, nicht, wenn man das zugibt.
Und das ist auch was Positives in dem Sinne, weil man immer weiter lernt oder eben fürs Leben lernt, wie man so schön sagt, und damit auch agiler bleibt.
Natürlich, es gibt ja auch Erfahrung im Leben.
Ich denke auch mal, dass die jungen Leute heute flexibler sind und auch sein müssen und eventuell auch mal mehreres ausprobieren möchten und auch müssen, was ja unter Umständen auch nicht verkehrt ist, ne?
Weil man doch flexibler ist als früher und nicht diese kontinuierlichen, starren Lebensläufe hat, wie das bei unseren Eltern war.
Wenn man daraus lernt und danach einen neuen Weg eingeht oder wie auch immer, dass das gewinnbringend sein kann und muss.
Ja, ein Scheitern kann auch eine Chance sein, natürlich. Ja.
Natürlich, Scheitern kann auch eine Chance sein, ist es aber trotzdem ein Makel oder eher eine Chance? Wie geht eigentlich unsere Gesellschaft mit sogenannten krummen Lebensläufen um? Das diskutieren wir heute gerne mit Ihnen über die kostenlose Telefonnummer 08000 441777, 08000 441777. Wenn Sie mitdiskutieren wollen, wenn Sie eigene Erfahrungen schildern wollen können, dann rufen Sie uns gerne an. Und wie gesagt, wenn Sie jetzt sagen, ja, ich habe da sowas erlebt, was ich eigentlich gerne mal erzählen würde, aber nicht mit meinem Namen, dann können Sie uns das gerne auch unter einem anderen Namen heute in der Redezeit hier bei uns erzählen. Professor Dr. Gerhard Wegner ist Sozialethiker und Direktor des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD. Herr Professor Wegner, das, was Thomas Christus da so an ersten Meinungen eingesammelt hat für uns, das hörte sich ja durchaus positiv an. Was sagen Sie denn? Kann man das so aus Ihrer Sicht bestätigen, dass in unserer Gesellschaft das Scheitern mittlerweile, ich will nicht sagen hip ist, aber dass es zumindest üblich ist und dass man sich damit nicht verstecken muss?
Ja, das klang in der Tat positiv, fast optimistisch, ja, das Scheitern. Normalzustand ist, zum Leben dazugehört, was ja auch tatsächlich so ist. Auf der anderen Seite hatte ich aber auch so ein bisschen den Eindruck, dass jetzt auch schon wieder so normal über Scheitern geredet wird, dass man das Scheitern auch damit schon wieder verdrängt. Also es gibt natürlich Menschen, die scheitern bei uns dermaßen drastisch und dermaßen schlimm und kommen dann nicht mehr raus aus dem Scheitern, werden stigmatisiert, weil sie irgendwas angestellt haben und haben es dann schwierig daraus zu kommen. Das hat viele Gründe in unserer Gesellschaft und das ist nicht einfach nur so beiseite zu schieben.
Katja Kraus ist ehemalige Fußballerspielerin und Fußballfunktionärin, auch beim HSV im Vorstand tätig gewesen. Sie ist Autorin des Buches Macht, Geschichten von Erfolg und Scheitern, ist uns jetzt zugeschaltet per Telefon, hoffe ich mal, unterwegs gerade auf der Autobahn zwischen Berlin und Hamburg. Schönen guten Abend, Frau Kraus. Hören Sie uns?
Hallo, guten Abend.
Ja, Sie haben das sozusagen am eigenen Leib erfahren. Sie haben aber auch ein Buch zu diesem Thema geschrieben. Vielleicht erstmal aus Ihrer eigenen persönlichen Erfahrung. Können Sie sagen, dass auch Sie stigmatisiert waren, als dieser Rausschmiss, kann man ja sagen, beim HSV erfolgte?
Nein, das kann ich nicht sagen, aber es gibt natürlich immer unterschiedliche Dimensionen und das eine ist das persönliche Erleben und das andere ist natürlich die Bewertung von außen. Und ich war gerade überrascht, dass 100% Ihrer Stimmen, die Sie eingeholt haben, das eigentlich sehr positiv betrachtet haben, also auch den Umgang mit gebrochenen Karrieren. Ich glaube, dass das tatsächlich nicht so beleumundet ist, wie es diese Umfrage gerade hergab, nach wie vor nicht. Und dass vor allem der Betroffene selbst sehr, sehr viel Aufwand darin verwendet, das eigene Scheitern oder auch eine Brüche in der öffentlichen Aufwand zu kaschieren.
Wie viel Aufwand haben Sie betrieben, um das zu kaschieren?
Keinen, weil es war ein sehr öffentliches Thema. Und ich glaube aber auch, dass für mich selbst eher diese Frage, habe ich meine persönlichen zu Ende gebracht, habe ich diese Aufgabe an der Stelle beendet, an der ich sie beenden wollte oder es richtig fand, sie zu beenden, war für mich persönlich wichtiger als die öffentliche Bewertung.
Also Sie haben sozusagen, sind erstmal mit sich so in eine Art Trainingslager gegangen und haben überlegt, was ist mir da passiert, was habe ich für Fehler gemacht, welche Fehler haben vielleicht auch andere gemacht und haben sich dann neu positioniert, neu aufgestellt, neu motiviert?
Ja, ich glaube, das, was Ihre Hörer gesagt haben, ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir leben ja anders und deshalb ist es ganz wichtig, da auch einen anderen Blick darauf zu bekommen. Es gibt sehr unterschiedliche Lebensphasen und wir stellen uns aber ganz häufig nicht die Frage, was ist eigentlich für welche Phase das Richtige? Und natürlich gab es eine Zeit, die sehr schmerzlich war und auch eine Zeit der Auseinandersetzung. Aber vor allem, was ich darin gewinnbringend fand, war die Tatsache, dass ich mir die Möglichkeit gegeben habe, persönlich hinzuschauen, was gibt es eigentlich anderes, außer dem, was ich getan habe, wenn ich eine Leidenschaft entwickeln kann. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, wie man mit Neuanfängen umgeht, ob es was anderes gibt, was man auf eine adäquate Weise kann oder wofür man die gleiche Begeisterung entwickelt.
Wie haben denn die neuen Geschäftspartner reagiert auf Sie, als Sie gekommen sind und gesagt haben, ja, ich bin die beim HSV, sagen wir mal, vielleicht nicht rausgeschmissen wurde, aber zumindest frühzeitig der Vertrag nicht verlängert worden ist oder der Vertrag gekündigt worden ist? Haben die gleich gesagt, ah ja, wir sind völlig überzeugt oder haben die nicht auch die Stirn gerunzelt und haben gesagt, ja Gott, warum sollten wir jetzt ausgerechnet Sie nehmen? Sie sind ja von anderen offensichtlich für nicht gut genug befunden worden.
Na eben genau nicht. Also die Bewertung von außen war viel milder als meine eigene. Also natürlich gibt es ein paar Chancen des Fußballgeschäftes, zu denen eben auch gehört, dass Verträge geschlossen und gekündigt werden. Und das war auch in meinem Fall so und meine persönliche Wahrnehmung dessen, wie gesagt, etwas nicht zu Ende gebracht zu haben, die war in der öffentlichen Betrachtung, wurde die viel, viel milder gesehen, als ich das selbst empfunden habe.
Ilka Krüger ist Unternehmensberaterin bei der Unternehmensberatung Bröker und Partner. Auch Ihnen schönen guten Abend, Frau Krüger.
Guten Abend.
Wie sieht das denn bei Ihnen im täglichen Geschäft aus? Fliegen da Leute, die möglicherweise keine glatte Karriere gemacht haben, keine klare Karriere gemacht haben, gleich durchs Raster und werden gar nicht mehr zu weiteren Vorstellungsgesprächen eingeladen oder zum ersten schon gar nicht eingeladen?
Ja und nein. Also ich würde beides unterschreiben. Es ist auf der einen Seite heute eine Riesenchance, weil Unternehmen zunehmend Menschen suchen, die verändern können, die gestalten können, die was anpacken können und die eben nicht nur gerade durchs Leben gelaufen sind und alles war gerade ihnen und ist so gekommen, wie es gekommen ist, weil es vielleicht auch andere für sie geebnet haben oder weil sie schon immer irgendwie dabei waren. Wenn wir aber das Wort Scheitern benutzen und wir sagen, oder wir würden es so beschreiben, dass wir sagen, jemand hat es danach nicht geschafft, es für sich zu gestalten. Jemand hat es danach nicht geschafft, aus eigener Kraft wieder hochzukommen, sich so eine Auszeit zu nehmen, sich neu aufzustellen, wie es schon gesagt wurde. Dann kann es durchaus sein, dass man sagt, doch nicht so für uns, weil wir brauchen diese Gestaltungskompetenz, wir brauchen dieses Pack an, wir brauchen dieses stell dich neu auf, weil Unternehmen das heute täglich haben. Ja, und insbesondere jetzt in dieser Zeit, wo Unternehmen grundsätzlich über Geschäftsmodelle neu nachdenken und wo sie Menschen brauchen, die sich einstellen können, die schnell adaptieren können, die was verändern können, die sich einlassen können, ist so eine Kompetenz gefragt. Und die muss ich irgendwo herhaben, die habe ich nicht aus dem geraden Lebenslauf.
Gibt es denn unterschiedliche Formen des Scheiterns? Das heißt, jemand, der möglicherweise gesundheitlich gescheitert ist, weil er gesagt hat, ich schaffe das nicht mehr, ich brauche eine Auszeit, beim Burnout-Syndrom wird da immer wieder viel diskutiert, fällt der möglicherweise doch eher negativ auf als einer, der geschäftlich gescheitert ist und man sagt, der hat unheimlich Unternehmensgeist entwickelt, aber er ist mit seiner Idee nicht durchgedrungen, dem trauen wir aber zu, dass er was macht. Also gibt es da unterschiedliche Formen, die zum Scheitern geführt haben, die auch unterschiedlich bewertet werden?
Ja, oft wird gar nicht das inhaltliche Thema bewertet, warum jemand gescheitert ist. Ob es eine persönliche Geschichte war, ein Krankheitsfall in einer Familie, eine Trennung oder ob es wirklich eine berufliche Geschichte war. Oft wird bewertet, was hat der daraus gemacht und wie ist der damit umgegangen. Mhm. Das hat nichts damit zu tun zu sagen, oh, der hat eine Auszeit genommen, das ist schlimm, sondern es hat mehr was damit zu tun, ist er wieder da, wie hat er das gemacht, konnte was für sich daraus lernen, steht er heute anders da, als er vor dieser Situation da stand. Und es geht weniger um diese Situation, was ist es inhaltlich gewesen?
Mhm. Herr Professor Wegner, an Sie nochmal die Frage als Sozialethiker. Was geht in den Köpfen dieser Menschen vor, die einmal gescheitert sind und wie können die sich denn tatsächlich neu motivieren? Gibt es da irgendwelche Tipps, die man denen geben darf? Haben die Glück, weil sie möglicherweise schnell jemanden treffen, der ihnen ein positives neues Gefühl gibt, der ihnen Zuspruch gibt, der sie begleitet? Also wir haben es ja gerade gehört, Krankheit kann ein Grund sein, warum man an einer Aufgabe scheitert. Es kann aber auch natürlich der Grund sein, dass man wirklich die Aufgabe nicht schafft oder dass man eine gute Idee hatte, aber zum falschen Zeitpunkt. Wie kann man diesen Menschen, die nochmal neu anfangen müssten, vielleicht aber nicht die Kraft dazu haben, helfen?
Naja, das ist natürlich von Fall zu Fall vollkommen verschieden. Sie haben ja verschiedene Fälle eben auch schon aufgezählt. Hat es an einem selbst gehangen, hat es an den Umständen gehangen, hat es an einem, ist man rausgemobbt worden aus einem Betrieb, fühlt sich deswegen gescheitert, das kann völlig verschiedene Gründe haben. Für mich ist der entscheidende Punkt immer, finden die Menschen, denen sowas passiert, in der Situation, in dem, was ihnen passiert ist, können die da irgendeinen Sinn drin erkennen? Also gibt es irgendeine Form, wie sie das, was sie erlebt haben, als nicht nur einfach Blödsinn, idiotisch, ich verstehe es nicht, hinstellen, sondern können Sie daran irgendeinen Sinn sehen, irgendeine Grenzerfahrung sehen, von der her Sie auch wieder Boden unter den Füßen finden. Also wenn ich merke, ich bin an eine Grenze gekommen, dann merke ich auch gleichzeitig, ich habe da trotzdem Boden unter den Füßen. Der ist nur anders, als ich mir das bisher gedacht habe. Und von daher kann ich dann auch wieder aufbrechen. Also das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Kann man unterscheiden im Scheitern zwischen dem, was ich nicht verstehe und dem, was ich verstehe? Kann ich Sinn in dem Scheitern finden? Hat das irgendeinen Sinn? Hat mich vielleicht diese Scheiternserfahrung, hat mir die vielleicht einen Tipp gegeben, dass ich hier einen falschen Job gehabt habe, dass ich einen anderen Job brauche, dass ich mit falschen Kollegen zusammengearbeitet habe, dass ich andere Kollegen brauche und so weiter? Dann, glaube ich, kann man auch wieder da rauskommen. Aber dieses Finden des Sinns ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und dafür kann man Abstand nutzen, dafür kann man eine Auszeit nutzen, dafür braucht man Freunde, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Das kriegt man selten alleine hin, dafür braucht man Menschen, die für einen da sind, Ehepartner, andere Partner überhaupt. Das ist, glaube ich, von allergrößter Bedeutung.
Wie gelingt es einem, von dieser Stigmatisierung Abstand zu bekommen, wenn man zum Beispiel täglich vielleicht sogar Häme erlebt? Also es gibt ja durchaus Menschen, die im öffentlichen Fokus stehen und wenn die dann scheitern, wir haben politische Karrieren, wo man dann hinterher gelacht hat, gesagt, ja guck mal, hier hoch gestartet und dann tief gefallen. Wie kann man da mit umgehen, wenn man sozusagen dieses tägliche Belächeltwerden ausschalten will?
Naja, also Stigmatisierung ist ja eine Fremdzuschreibung. Da sind andere Leute, die schreiben mir etwas zu, was ich gar nicht bin. So empfinde ich mich ja nicht, wie ich das in der Stigmatisierung erlebe. Ich weiß das noch aus den 1000 Mails, die Margot Käßmann bestimmten Situationen immer bekommen hat, wo sie von ganz schrägen Seiten auf wüsteste Weise beschimpft worden ist. Obwohl, das traf überhaupt nicht zu, es hatte mit ihrer Person nicht das Geringste zu tun und genauso erfolgt Stigmatisierung. Und wenn ich das lerne zu unterscheiden und zu gucken und mir selbst zuzurechnen, was ich mir zurechnen möchte und was eben von Fremden kommt, die überhaupt keine Ahnung von mir haben, dann kann ich auch, glaube ich, besser mit Stigmatisierung umgehen. Aber das ist auch wieder ein Punkt, wozu man Freunde braucht und Partner braucht. Alleine hält man das schlecht durch.
Katja Kaus, Sie haben es erlebt, sind uns hoffentlich immer noch zugeschaltet per Telefon von der A24. Sie sind noch da. Wie war das denn bei Ihnen damals? Also Sie hatten sicherlich ja auch wahrscheinlich Menschen, mit denen Sie sich darüber ausgetauscht haben, die Ihnen geholfen haben in dieser Situation. Oder haben Sie das tatsächlich aus sich selbst heraus entwickelt? Weil Sie sind ja als Sportlerin an sowas gewöhnt, dass man eben tatsächlich Dinge auch nochmal neu starten kann.
Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, eine Disposition, die hilft in einer solchen Situation. Ich bin Sportlerin gewesen und da habe ich gelernt zu gewinnen und zu verlieren. Aber trotzdem ist es eine Extremsituation. Also ich habe diese Aufgabe sehr gerne gemacht und habe auch gedacht, ich werde da irgendwie verrentet. Das war für diese Zeit meine Lebensaufgabe und es war eine eindeutige Zäsur in meinem Leben. Und natürlich sind all die Glaubenssätze, die sie vorher hören und all die theoretischen Auseinandersetzungen, dass es irgendwann mal zu Ende sein könnte, was ja in einem öffentlichen Job sehr häufig passiert. Sie können ja immer in den Medien nachlesen, wie es gerade um ihr Schicksal bestellt ist. Die sind dann nochmal anders, wenn sie in der konkreten Situation sind und wenn es sich anfühlt. Und das war eine schwierige Zeit, das war eine unsichere Zeit und eine sehr wackelige in jeder Hinsicht. Ich habe aber sehr schnell gedacht, neben der Auseinandersetzung, was ist eigentlich passiert und was hätte ich anders machen können, sehr schnell gedacht, ich möchte jetzt tatsächlich was anderes versuchen und habe das Glück gehabt, mit dem Schreiben etwas zu finden, was mich auf die gleiche Weise berührt und fesselt und was für diese nächste Lebensphase dann beinahe richtiger für mich gewesen ist. Ich hatte das große Glück, dass es dann auch eine Weise funktioniert hat, weil wir reden ganz viel über Scheitern als Chance und natürlich liegen ganz viele Lerneffekte darin, aber wesentlich ist eben auch, wie man daraus hervorgeht. Und da gab es sicherlich in meinem Fall auch ein paar ganz, ganz glückliche Faktoren, die mich heute relativ leicht darüber sprechen lassen. Aber ich habe eben auch Scheiterfälle erlebt, insbesondere die, von denen Sie gerade gesprochen haben, nämlich diese öffentlichen Abstürze, die dann auf eine Weise tatsächlich Persönlichkeiten verletzen oder auch nachhaltig brechen, die eben nicht so schnell wieder den Weg zurückfinden. Oder aber wir haben noch nicht über wirtschaftliche Not gesprochen, die daraus entstehen kann. Also all das, was wir über Scheitern und Scheiterkultur sagen, hat natürlich unglaublich viele Dimensionen.
Ja, in Ihrem Buch Machtgeschichten von Erfolg und Scheitern haben Sie mit vielen Leuten gesprochen, mit vielen öffentlichen Persönlichkeiten gesprochen, die auch gescheitert sind. Bei denen hatte man immer so das Gefühl, die sind da ein bisschen abgetaucht und dann relativ schnell wieder aufgetaucht. Haben die tatsächlich auch das Gefühl gehabt, dass sie wirklich gescheitert sind oder war das für die so im Grunde im Laufe ihrer Karriere ein normaler Schritt, dass es mal auch mal nicht klappt?
Ich glaube, für viele ist es gerade dieser öffentliche Absturz, die Häme, von der Sie gesprochen haben, die öffentliche Bewertung ist natürlich ein hoher Preis, den man für exponierte Karrieren bezahlt. Und viele haben auch für mich offenkundig extrem darunter gelitten. Es gibt unterschiedliche Verhaltensmuster nach Lebensbrüchen. Also zunächst mal, glaube ich, versucht jeder mit dem Schmerz auf eine Weise umzugehen, indem er Verschwörungstheorien bastelt, wenn er abgelehnt wird oder gekündigt. Niemand sagt, dass ich bin zu Recht gekündigt worden. Oder jemand anderes ist einfach besser. Das passiert sehr selten. Erstmal versucht man, den Fehler woanders zu finden oder in den Umständen. Ganz viele versuchen, möglichst schnell wieder Fuß zu fassen, um zu zeigen, dass sie es eben doch können und lassen die Auseinandersetzung dabei komplett aus. Es gibt sehr unterschiedliche Verhaltensmuster.
Unser Thema heute in der Redezeit. Es geht um Scheitern. Ist das ein Makel oder ist das eine Chance? Wie geht unsere Gesellschaft mit krummen Lebensläufen um? Wir würden das gerne auch mit Ihnen diskutieren über die kostenlose Servicetelefonnummer 08000 441777 08000 441777 kostenlos für Sie. Vielleicht haben Sie eigene Erfahrungen, eigene Beobachtungen. Vielleicht haben Sie aber auch Fragen an unsere Gäste. Die können Sie alle heute stellen oder auch schildern. Wir freuen uns auf Ihren Anruf über 08000 441777. Es geht um Scheitern in unserer Gesellschaft. Ist das ein Makel oder ist das mittlerweile regelrecht eine Chance? Frank Gottlieb ist am Telefon. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Also für mich ist Scheitern eine Form des gewollten Protestes. Man kann es nicht als Chance sehen, weil Scheitern ist keine Chance. Es ist eine Art Versagen, für das man in der Gesellschaft stigmatisiert wird. Und dann macht man es erst recht und scheitert absichtlich, um der Gesellschaft zu zeigen, ich mache eure Normen nicht mit, eure Anforderungen sind zu hoch. Und was Verschwörungstheorien angeht, ich bin aus mehreren Betrieben rausgemobbt worden. Und wenn man in einem Betrieb einen Brief kriegt, wo alle Betriebsinsassen unterschrieben haben und oben steht, wir brauchen keine Arbeitsverweigerer, keine Nichtanpasser und was weiß ich nicht, dann ist das für mich eine Verschwörung.
Also
das
eine
macht die Sache nicht besser.
Eine Verschwörung gegen Sie und Sie haben dann sich sozusagen rausmobben lassen und haben aber am nächsten Arbeitsplatz dann dieses Szenario umgedreht und haben von Anfang an selbst ein Stück weit sich distanziert oder wie ist das gewesen?
Nein, völlig ganz anders. Ich habe die Arbeit und die Leistung dann komplett verweigert. Und bin auch und habe zum Beispiel auch gegen den Betrieb Plakate geklebt.
Moment, in dem Betrieb, in dem Sie gemobbt worden sind oder in dem Sie dann nachgearbeitet haben?
Also, ich habe danach nicht mehr gearbeitet.
Ach so, okay.
Nein, in dem Betrieb, in dem ich gemobbt wurde. Mhm. Und ich bin nicht bereit, für die Gesellschaft eine Fassade aufzustellen, um zu sagen, seht, wie erfolgreich ich bin und hintenrum ist alles kaputt. dann sage ich lieber, nö, ich kann das nicht, ich mache das nicht, ich will das nicht. Und dann lasst mich mit dem ganzen Mist zufrieden.
Ja, interessante persönliche Geschichte, Gerhard Wegner. Können Sie so etwas nachvollziehen, dass tatsächlich da so eine Spirale in Gang kommt bei Menschen, die tatsächlich eigentlich arbeiten wollen, dann in einem Umfeld scheitern, wo sie dann selber feststellen, ich bin eigentlich gar nicht dafür verantwortlich. Und dann entwickelt sich da ein Stück weit eine Spirale raus, die dann letztlich negativ in alle Richtungen ausstrahlt?
Naja, das ist ja eine interessante Weise, wie der Kollege eben sein Scheitern, das Rausmobben aus dem Betrieb, bewältigt hat durch aktives Handeln. Das muss man ja erstmal sehen. Also er hat das gemacht. Man kann sich natürlich, oder hat es dann irgendwie bewältigt und hat selbst der Sache einen Sinn gegeben und hat sich jetzt, engagiert sich jetzt offensichtlich in einer anderen Richtung. Ist die Frage, ob er damit auf die Dauer zurechtkommt. Das kann man natürlich füglich bezweifeln, ob er damit wirklich zurechtkommt. Das weiß ich nicht genau. Aber wenn er damit selbst zufrieden ist, dann muss man erstmal sagen, sein Scheitern hat er bewältigt. Die Sachfrage, die der Kollege uns stellt, ist meiner Meinung nach die, ob wir nicht tatsächlich bestimmte Wertorientierungen in unserer Gesellschaft haben, die wir zu hoch bewerten und an denen sozusagen wirklich viele Menschen bei uns scheitern. Arbeit ist ein Wert in unserer Gesellschaft, der ist so hoch bewertet, dass man da im Grunde genommen nur noch dran verzweifeln kann, im Grunde genommen. Es gibt nichts Höheres, nichts Wichtigeres für viele Menschen bei uns in der Gesellschaft, als Arbeit zu haben und arbeiten zu können und so weiter. Wer arbeitslos ist, wird ganz schnell krank. Also das ultimative Scheitern in unserer Gesellschaft ist eigentlich Arbeitslosigkeit. Und da sind auch, wie soll man sagen, gesellschaftliche Fehlpolungen zum Teil vorhanden. Eine übertriebene Orientierung an Leistungs- und Arbeitswerten, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, ein Kern der Anfrage, die der Kollege eben gemacht hat.
Ilka Krüger als Unternehmensberaterin, können Sie das bestätigen, dass Arbeit einen zu hohen Stellenwert für den einzelnen Menschen in der Selbstbetrachtung, auch im Selbstdasein bedeutet?
Ich glaube, Arbeit hat einen hohen Stellenwert. Das würde ich so unterschreiben. Gleichzeitig nehme ich wahr, dass es eine Veränderung, auch was diesen Blickwinkel betrifft, gibt. Unternehmen sind zunehmend gefordert, Teilzeitarbeitsplätze einzurichten. Unternehmen sind zusätzlich gefordert, auch für Führungspositionen andere Dinge einzurichten, sodass diese Forderung gerade in der Generation, die jetzt 30 ist, Ende 20 ist, die haben einen anderen Blick auf Arbeit. Die gucken nicht mehr, wie die heute, so wie wir 40, 50-Jährigen auf Arbeit und sagen, ich muss,
Vielen
ich kann,
Dank.
Ich will, gerne. Sondern die haben sehr wohl das Bedürfnis zu sagen, ich will das für mich anders haben, ich will Familie haben, ich will, natürlich ist es für mich selbstverständlich, in Elternzeit zu gehen, natürlich will ich das mit meiner Familie gemeinsam gestalten und Unternehmen müssen sich danach richten, die haben einen riesen Fachkräftemangel, die kommen gar nicht drum rum, also die können es gar nicht wirklich für sich entscheiden und sagen, ach, ich hätte es aber doch ganz gerne anders,
genau.
Und eher so wie vor 10, 20 Jahren. Es ist meine Wahrnehmung, da tut sich gerade richtig viel.
Also ist dieses Scheitern mittlerweile ökonomisch kein Problem mehr, weil man im Grunde weiß, die brauchen sowieso gute Fachkräfte und wenn ich einmal sozusagen an meine Grenzen gestoßen bin und nicht erfolgreich war, dann kann ich davon ausgehen, dass die Unternehmen allein aus dem Druck heraus, Fachkräftemangel etc. pp., irgendwann schon wieder bei mir anrufen werden?
Nee.
Also ist es keine gesellschaftliche Erkenntnis, sondern eine Notsituation?
Das glaube ich nicht. Das, was ich vorhin gesagt habe, ist, es kommt immer darauf an, was man daraus macht. Und ich glaube, wenn ich jemand bin, der das für sich daraus macht und sagt, ich bin völlig unschuldig, ich kann überhaupt nichts dafür, man hat mir nur übel mitgespielt, was soll ich machen? Und ich bin jetzt auch erstmal nicht mehr bereit, etwas einzubringen, sondern erstmal müssen alle um mich herum liefern, dann hat das keine gute Chance, weil das ist für ein Unternehmen nicht sinnvoll, mit so jemandem zusammenzuarbeiten. Aber ich glaube auch, dass Unternehmen und Personalbereiche nicht per se sagen, oh, jemand ist nicht so stringent, wie er hätte vor 20 Jahren sein müssen, den laden wir nicht ein, den gucken wir nicht an.
Wenn Sie jetzt solche Leute vermitteln, die tatsächlich schon mal irgendwo ein Negativerlebnis gehabt haben, bauen Sie die eigentlich als Beratung auch mit auf oder müssen die ihren Lebenslauf sozusagen selbst verteidigen oder selbst darlegen oder geben Sie denen auch an der einen oder anderen Stelle, wo Sie vielleicht Selbstzweifel haben, das Gefühl, die kannst du überwinden, weil das ist eher was Positives, was du da erlebt hast, im Sinne dessen, dass du es gemeistert hast.
Sowohl als auch, es kommt darauf an, in welcher Rolle wir unterwegs sind. Wenn wir in der Rolle des Coaches sind und des Beraters, dann machen wir genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Wir bauen die Leute auf, wir gucken genau auf all die Fragen, die gerade schon gestellt worden sind. Was ist dein Anteil daran? Was sagt es dir Gutes? Wo liegt der Sinn dahinter? Was kannst du daraus lernen? Was nimmst du mit? Und wie geht das Gestärkte jetzt für dich weiter? In der Rolle, in der wir auch oft sind, dass Unternehmen sagen, wir haben hier einen Kandidaten, den würden wir gerne einstellen.
bitte, liebe Beratung, check doch nochmal, ob der unseren Anforderungen genügt. Da challengen wir den Lebenslauf, da bauen wir ihn nicht auf, sondern dann stellen wir ihm genau die Fragen und sagen, was ist da gewesen, was hast du daraus gelernt, wie ist das gekommen, was heißt das jetzt für dich und was würdest du das nächste Mal anders tun?
Hm. Am Telefon ist jetzt Martina Müller aus Hamburg. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Müller, Ihre Erlebnisse, Fragen?
Ja, also Scheitern, ne? Das ist schon 26 Jahre her. Ich war Therapeutin in einer Beratungsstelle und habe mit zwei männlichen Psychologen gearbeitet, die so unsicher waren. Und die haben mich fast zum Scheitern gebracht. Und dadurch ist aber mein Selbstbewusstsein gewachsen. Also wirklich, das war ganz, ganz schlimm. Ich kann das gar nicht mehr erzählen. So schlimm, wir sind sogar vors Gericht gegangen. Und dadurch ist aber mein Selbstbewusstsein gewachsen, weil ich gewonnen hatte dann in dem Gerichtsurteil. Und ich habe mich endlich im Leben zu wehren gelernt. Ich hatte nicht kein gutes Selbstbewusstsein. Was wollte ich noch sagen? Ich glaube, das reicht erstmal. Oder?
Ja, das reicht erstmal, Frau Müller. Vielen Dank dafür. Ja, Gerhard Wegner, sind das so Erlebnisse, Erfahrungen, die wir gerade gehört haben, die wir in unserer Gesellschaft tatsächlich häufiger mittlerweile treffen, dass jemand sozusagen eine Initialzündung bekommt, unbeabsichtigterweise und eigentlich auch ungewollterweise, aus der heraus dann tatsächlich was Neues entstehen kann, was Starkes, was Stärkeres entstehen kann?
Ja, ich glaube schon, dass wir insgesamt in einer Gesellschaft leben, wo es viele Chancen gibt, immer wieder viele Chancen gibt. Also gucken Sie sich mal unser Bildungswesen an. Unser Bildungswesen ist so ausdifferenziert heute, dass im Grunde genommen man da im Bildungswesen auch zwei-, dreimal scheitern kann. Man kriegt immer noch wieder eine Chance, kann immer noch wieder was machen und kann sich immer noch wieder aufbauen. Sowas hat es noch vor zwei, drei Generationen überhaupt nicht gegeben. Also es ist schon, gibt schon viele Möglichkeiten. Es gibt viele Beratermöglichkeiten, Lehrer, Sozialarbeiter, was weiß ich, Freunde eben und andere, die einen durchaus helfen können, wenn man das will. Also die sofern man selbst wieder Initiative gewinnen kann irgendwo und irgendwo wieder Dynamik reinkriegt in sein Leben und sich wieder selbst bestimmen will, findet man auch Unterstützung dafür. Das gilt ja auch für Leute, die länger arbeitslos sind, auch im Hartz-IV-Bereich. Wenn Leute da wieder was aus sich machen wollen, kriegen sie dafür Unterstützung. Trotzdem bleiben aber auch eine ganze Reihe von Menschen auf der Strecke. Das wissen wir auch. Wer längerfristig arbeitslos ist, der hat es nach wie vor ganz schwer. Und wenn dann noch Krankheit dazukommt und sich das Ganze so tief in einen reinfrisst, dass man dann wird es wirklich schwierig und dann kommt man auch ohne wirkliches Coaching, ohne wirkliche aktive Unterstützung, professionelle Unterstützung da nicht mehr raus. Und das gibt es in unserer Gesellschaft auch und nicht zu wenig.
Unser Thema in der Redezeit, es geht um Scheitern. Scheitern am Job, im Job und vielleicht ja auch im Privatleben. Ist es ein Makel oder eine Chance im weiteren Leben dann? Wie geht unsere Gesellschaft eigentlich mit krummen Lebensläufen um diese Frage? Wollen wir mit Ihnen diskutieren heute im Rahmen der NDR-Info-Debatte, die schon seit einigen Tagen bei uns läuft. Wenn Sie mitdiskutieren wollen, wenn Sie eigene Erfahrungen schildern wollen, gerne über 08000 441777, 08000 441777, das ist die kostenlose Servicetelefonnummer, unter der wir gerne Ihre Anrufe entgegennehmen zu unserem heutigen Thema. Und wenn Sie eigene Erfahrungen haben, von denen Sie sagen, den möchte ich nicht mit meinem Namen versehen, dann können Sie es gerne auch unter einem anderen Namen machen, anonym vielleicht auch. Vielleicht lassen Sie sich da mal was einfallen. Kreativität ist ja auch was Gutes, wenn es darum geht, das Scheitern zu verarbeiten, das man gehabt hat. Also rufen Sie uns gerne an, kostenlos über 08000 441777. Am Telefon war bis eben auch noch Katja Kraus, unsere ehemalige Fußballspielerin und Fußballfunktionärin bei im Hamburger Sportverein, Autorin des Buches Machtgeschichten von Erfolg und Scheitern. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob sie noch am Telefon ist. Frau Kraus, hören Sie uns eigentlich noch? Ja, die Leitung ist leider schon mal zusammengebrochen. Da sind wir mal an der Telekommunikation gescheitert. Aber das kann passieren. Wir versuchen es einfach nochmal. In solchen Situationen gilt der alte Spruch von Winston Churchill. Es ist die Kunst, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wurde. Und wir versuchen das einfach nochmal mit der Leitung, würde ich sagen. Nick Kleinschmidt, die Leitung steht hoffentlich. Guten Abend, Herr Kleinschmidt.
Hallo, schönen guten Abend.
Ja, Ihre Erfahrung?
Ich habe lange Zeit für einen großen Pay-TV-Sender gearbeitet. Und war eigentlich auch als Vertriebler zahlenmäßig immer sehr erfolgreich. Habe dann einen neuen Vorgesetzten bekommen und bin dann unmittelbar recht schnell zu einem Gespräch gebeten worden mit einer Freistellung. Ohne Begründung, ohne alles. Das war dann beschlossene Sache. Privat hatte ich aber gerade eine große Verpflichtung aufgenommen. Dann fährt man nach Hause und hat tausend Gedanken im Kopf. Wie erkläre ich es meinem Kind? Wie erkläre ich es meiner Freundin? Wie erkläre ich es meinen Freunden? Ein ganz großes Schamgefühl war dabei. Ich habe 6 Monate Freistellung dann noch dazu bekommen, in der ich aber immer mehr Panik hatte, weil irgendwann war das Ganze dann auch vorbei mit Lohnfortzahlung. Und dazu kam die Panik dieser privaten Verpflichtung, die ich noch eingegangen bin kurz vorher. Hm. Wut, Trauer, Verständnislosigkeit, viele Gespräche geführt, mit Personalberatern gesprochen, wie ich damit umgehen soll jetzt bei den Vorstellungsgesprächen. Habe erst die Taktik tatsächlich versucht, ich bin offen und ehrlich, gehe in ein Gespräch rein und erzähle meine derzeitige Situation, weil ich einfach der Meinung war, man verschweigt es nicht, es kommt irgendwann raus. Hat überhaupt nicht funktioniert. Sämtliche Gespräche waren dann auch gar nicht mehr fachbezogen, sondern wurde dann nur noch immer nachgebohrt, warum, weshalb, weswegen. Ich konnte diese Frage tatsächlich aber wirklich nicht beantworten, weil man mir selbst keine Begründung gegeben hat. Ich wurde immer wütender und immer verzweifelter. Habe dann irgendwann angefangen, diese Taktik zu ändern und habe es einfach verschwiegen und habe mir wunderbare Geschichten ausgedacht. Bin dann zu einem neuen Gespräch eingeladen worden mit einem Assessment Center von einer Psychologin, die aber relativ schnell rausgefunden hat, dass ich ihr auch nur was vormache. Mhm. Konnte dann im Nachhinein offen mit ihr darüber sprechen, was mir passiert war und weswegen. Und der neue Arbeitgeber in Berlin, deswegen, ich befinde mich wie Katja Kraus auch gerade auf einer Autobahn Richtung Hamburg, weil ich Hamburger jung bin, war dann wirklich.
Wenn Sie sie sehen, schön. Würden Sie sie bitten, nochmal ans Telefon zu gehen?
Werde ich machen. Ich musste aber auch rechts ranfahren, weil der Empfang hier immer nicht ganz so gut ist hier. Also am Ende des Tages bin ich noch eine ganze Weile wütend gewesen und viel Angst. Also wenn mein neuer Chef immer bei meinem neuen Arbeitgeber in Berlin dann gesagt hat, hey Nick, hast mal Zeit, wir wollen eine Rücksprache halten, war sofort das Panikgefühl wieder da. Was passiert jetzt? Warum kann das passieren? Was habe ich falsch gemacht? Und sofort wurde ich misstrauisch und habe wirklich sämtliche Wege versucht zu gehen, wie ich da wieder rauskomme. Mhm. Es waren aber alles harmlose Gespräche. Ich habe lange gebraucht, um wieder Vertrauen gegenüber einem Arbeitgeber und gegenüber einem Vorgesetzten zu finden und nicht ständig misstrauisch zu sein.
Sie waren also regelrecht traumatisiert nach diesem Ereignis.
War ich wirklich. Mhm. Und ich habe auch nicht jedem Freund die Wahrheit gesagt. Und ich habe auch meiner Familie zum Teil nicht die Wahrheit gesagt, weil ich einfach Schamgefühl hatte. Mhm. Ich habe total versagt. Ich bin aus einer Firma rausgeflogen, ohne Grund. Das war für mich ganz, ganz schlimm. Ich bin so ein Stehaufmännchen, der eigentlich nicht aufgibt. Aber in dem Falle war ich wirklich verzweifelt. Durch diesen neuen Arbeitgeber, der wirklich wunderbar ist und wundervolle Kollegen, das hat ein bisschen gedauert, bis ich das alles erst so richtig realisiert habe, hat 1,5 Jahre gedauert, habe ich erst dann irgendwann erkannt, dass ich in meinem alten Job hätte gar nicht mehr erfolgreich sein können, weil ich unglücklich war, weil das gesamte Arbeitsumfeld nicht stimmte. Das ist mir aber erst jetzt offenbart worden, wo ich gelernt habe, wie wirklich ein Arbeitsumfeld so sein kann, dass man gerne zur Arbeit fährt und sich darüber freut und die Kollegen zu sehen. Dann habe ich erst verstanden, war vielleicht auch ein Stück weit meine Schuld. Mhm. Ich war unglücklich, habe es nicht erkannt. Ich habe vielleicht wirklich nicht mehr meine Leistung abrufen können. Fing dann an, mich damit dann auch zu befriedigen, dass ich gesagt habe, das war's. Ich kann jetzt damit endlich abschließen. Es ist raus aus meinem Kopf. Und wenn jetzt das Telefon klingelt oder die E-Mail kommt, Rücksprache, komm mal vorbei, bin ich entspannt. Mhm. Dann weiß ich, da ist jetzt nicht sofort wieder ein ganz schlimmes Gespräch, was auf mich zukommt. Ich muss da keine Angst vor haben.
Also man braucht sehr lange, um so eine Situation zu verarbeiten. Ilka Krüger als Unternehmensberaterin, wie ist denn das? Soll man lieber seine Lücke im Lebenslauf ausfüllen mit irgendwelchen Geschichten? Kann man dazu stehen? Soll man auch offen sagen, was einem da passiert ist? Gibt es möglicherweise auch Dinge, die man lieber nicht sagt, weil das beim Personalchef, beim möglicherweise künftigen Personalchef dann gleich dazu führt, dass man rausfällt? Wir haben es am Anfang ja schon mal kurz beantwortet. Wie würden Sie damit umgehen?
Ich glaube, eins ist entscheidend, also was der Hörer gerade gesagt hat, es kommt sowieso raus. So wie es ihm auch passiert ist in dem Assessment Center, als er sich tolle Geschichten zurechtgelegt hat, es kommt sowieso raus. Insofern nützt es wenig und es wird eher noch negativ ausgelegt, weil es immer so ein Geschmäckle hat von nicht Wahrheit sagen, nicht zu sich stehen, vielleicht ist da noch mehr, was noch rauskommen könnte. Und dann lässt man im Zweifel lieber die Finger voneinander und entscheidet sich gegen den Kandidaten.
Also Offenheit ist schon wichtig.
Offenheit ist wichtig und die andere Frage, was lässt man lieber weg? ich bin davon überzeugt, wenn man noch in einem Zustand ist von, ich bin wütend, ich kann das nicht verstehen, ich fühle mich nicht gerecht behandelt, was ich finde normal ist in so einer Situation, gerade wie es der Hörer beschrieben hat, ich kann das absolut nachvollziehen, und ich noch nicht verstanden habe, was da eigentlich mit mir passiert ist und warum das passiert ist, was ich so wie er erst anderthalb Jahre später verstehen kann, und ich sitze in einem Bewerbungsgespräch, dann kann es eben schnell passieren, dass ich über meinen alten Arbeitgeber nicht besonders gut rede. Und dass ich über meinen alten Arbeitgeber Dinge sage, die mein neuer Arbeitgeber hört und sich fragt, was ist denn das für einer, dass der so über die Menschen redet, die bisher sein Gehalt gezahlt haben. Mhm. Und das sind die Sachen, wo ich sage, lieber weglassen. Und die Frage ist eben, ob es gelingt, wenn ich mit mir noch nicht im Reinen bin. Und das Beispiel, was wir eben hatten, es hat ihm geholfen, offen darüber zu sprechen und einen Partner zu haben, mit dem er darüber sprechen konnte. Mhm. Und wenn es in einem Assessment Center war, ja, mit einer Psychologin, mit jemandem zu sprechen, der sich mit sowas auskennt, der sehr klar wird und sehr konkrete Fragen stellt und mir über diesen Berg drüber hinweg hilft, für mich wieder klar zu sehen und diesen neuen Schritt gehen zu können in meiner eigenen Entwicklung.
Am Telefon ist Jara Koch aus Bremen zum Thema des heutigen Abends in der Redezeit: Scheitern, Makel oder Chance in unserer Gesellschaft. Ja, Frau Koch.
Ja, schönen guten Abend in die Runde. Hallo.
Hallo.
Hallo. Ja, herzlichen Dank, dass ich auf Sendung kommen kann. Ich finde das also wirklich sehr spannend, das Thema. Und für mich ist Scheitern Gott sei Dank eine Herausforderung gewesen. Zu meiner ausgeführten Geschichte, dass ich Anfang der 90er Jahre, ich bin jetzt 48 Jahre jung, habe ich Rechtswissenschaften studiert an der Bremer Universität und habe dann, ja, nach einiger Zeit, das war schon ein paar Jährchen, halt dann gemerkt, irgendwie funktioniert das nicht mehr. Und alle Studenten um mich herum haben, weil ich dann auch geäußert habe, ich möchte mit dem Studium aufhören und möchte mir etwas anderes suchen und dann doch in das duale Bildungssystem gehen, also sprich einen kaufmännischen Beruf erlernen. Und alle waren ziemlich entsetzt und wollten mich davon zurückhalten, dass ich doch jetzt nach so vielen Jahren doch nicht das Jurastudium abbreche. Und hatte dann auch eine etwas, ja, desaströse Berufsberatung, damals noch genannt Arbeitsamt, Anfang der 90er Jahre an der Universität Bremen. Die Dame, die mir dann dort sagte, halt einfach, ich wäre nicht mehr, mit 24 Jahren war ich damals, wäre ich nicht mehr vermittelbar auf dem Arbeitsmarkt für Ausbildungsplätze, weil ich ja mit 18-Jährigen konkurrieren würde. Und das war natürlich für mich erstmal ein Riesenschock und ich war in der Verzweiflung drin halt einfach, aber das hat mich dermaßen motiviert, dass ich dann doch selber für mich meinen Traumarbeitsplatz oder meinen Ausbildungsplatz bekommen habe zur Werbekauffrau. Es gab nur zwei kaufmännische Berufe, die ich unbedingt erlernen wollte, Werbekauffrau oder Verlagskauffrau. Und Bremen ist keine Werbestadt halt in dem Sinne wie jetzt zum Beispiel München, Berlin, Hamburg. Und das war natürlich wie ein Sechser im Lotto, weil ich das Glück auch hatte, einen Arbeitgeber zu bekommen Anfang der 90er Jahre, der gerne Studenten genommen hat, die das Studium abgebrochen haben, weil die genau wussten, wo sie lang wollten. Und das hat mich also dermaßen motiviert und dazu möchte ich dann, falls Studenten das hören, die am Verzweifeln sind, halt einfach und mein Scheitern wäre was Schlimmes, ist es überhaupt nicht, halt einfach. Es ist einfach immer wieder eine Herausforderung und ich bin dadurch gestärkt rausgegangen und als ich den Ausbildungsvertrag unterschrieben habe mit ja fast 25 dann doch, halt einfach war es für mich wie, ja, es war ein Riesengeschenk halt einfach. War toll.
Aber in dem Moment, als Sie gescheitert sind, haben Sie es ja noch nicht als Geschenk empfunden, sondern auch erst später, ne?
Erst später, als ich natürlich die Unterschrift mit dem Ausbildungsvertrag hatte, halt einfach. Aber das Ganze drumherum an der Universität und diese furchtbare Berufsberaterin damals an der Universität Bremen, die zu mir gesagt hat, ich wäre mit 25 nicht mehr vermittelbar. Also das ist wirklich schon ein Schock. Und ich sagte zu der Dame damals, da fährt die Linie, die Bahnlinie Hamburg-Bremen fährt lang, wenn ich jetzt ein labiler Mensch wäre. Und das gibt es leider. Dass Menschen dann aus reiner Verzweiflung halt einfach versuchen, sich vielleicht sogar das Leben zu nehmen. Und das ist natürlich sehr, sehr tragisch, halt einfach, weil sie meinen, sie werden jetzt irgendwem nicht mehr gerecht, sei es dem Elternhaus oder sei es dem Freundeskreis etc. Also da war sie natürlich schockiert, als ich das gesagt habe. Und kam für mich auch nie in Frage, aber ich war schon ziemlich demotiviert dadurch halt. Aber es hat mich dann aber trotzdem gestärkt da rausgebracht. Und ich bin dann gestärkt rausgegangen und habe dann mit 25 in der Ausbildung angefangen und heute nach 20 Jahren fragt einen keiner mehr danach und das ist das Schöne.
Ja, Gerd Wegner, als Sozialethiker und Direktor des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD, müssen wir die Frage vielleicht ganz anders stellen oder gar keine Frage mehr stellen, sondern sagen: Scheitern, erst Makel, dann aber Chance? Weil im Grunde ist halt das, was unsere Hörerinnen und Hörer hier schildern, schon das Gefühl gewesen, am Anfang erstmal, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt falle ich in ein tiefes Tal, ich habe etwas nicht geschafft, ich hänge jetzt durch. Und erst nach einer gewissen Zeit haben sie eine Chance darin gesehen und sind gestärkt worden durch diesen Prozess, den sie dann überwunden haben.
Ja, das war ja eben auch unheimlich spannend, wie wie die Dame sagte, das war ein unheimlicher Schock, wie ihr sozusagen die Arbeitsamtsberaterin da die Realität erklärte. Gleichzeitig hat sie daraus aber Kraft geschöpft dann, indem sie es umgedreht hat, die ganze Sache. Und das war ja bei dem Kollegen vorher auch so, dass er dann eben sagte, in einer gewissen Zeit hat er begriffen, was das Gute an seinem Scheitern gewesen ist und daraus hat er dann gelernt. Also der Gescheiterte ist manchmal dann auch der Gescheite, nicht? Der was gelernt hat aus der Situation. Und eigentlich müsste man den Menschen helfen, dass sie relativ schnell diesen Lernprozess machen können, dass sie sehen können, was ist an meinem Scheitern tatsächlich irgendwo in aller Härte und in allem Versagen, was ich da erlebe und aller Kränkung, die ich da erlebe, was ist da dann doch vielleicht das Positive, der Hinweis auf meine eigenen Fähigkeiten, auf mich selbst und sich auf diese Weise dann wieder selbstbestimmen lernen und sich wieder aktivieren können und wieder was losmachen können im Leben. Dass man das so dreht, das Scheitern, wenn das funktionieren kann, dann ist das eine tolle Sache und dann kann das ein Lerneffekt fürs Leben sein, in dem Sinne, dass wer mit Scheitern umgehen kann, im Leben besser zurechtkommt als diejenigen, die nie mit Scheitern konfrontiert gewesen sind. Das denke ich, denn Scheitern gehört zum Leben von uns Menschen dazu. Also irgendwann am Ende unseres Lebens, sage ich jetzt mal etwas pathetisch, da scheitern wir schließlich alle. Und ist ja so, nicht? Und, also das kann ja jederzeit sein. Also das Scheitern ist eine Grundstruktur. Und wenn man das Scheitern sozusagen nur verleugnet, wenn man das immer nicht will, wenn man immer nicht scheitern will und Angst davor hat und sowas, dann baut man Hürden in sein Leben ein, die nicht gut sind.
Aber dass Scheitern zu einem Kult wird, würden Sie auch nicht als richtig empfinden, weil es gibt offensichtlich im Silicon Valley, habe ich zumindest gelesen, mittlerweile regelrechte Fast Fail, Fail Often heißt es, also scheitere schnell und häufig. Das ist sozusagen das Motto eines erfolgreichen Unternehmens. Das kann man aber sicherlich mindestens nicht auf Deutschland übertragen und ist auch wahrscheinlich der falsche Weg aus Ihrer Sicht als Sozialethiker.
Ja, da war jetzt so ein schöner Bericht darüber, über so eine Google-Firma, die jetzt das Scheitern immer zelebriert und jede Scheitern wird ganz groß gefeiert. Das ist offensichtlich eine neue Unternehmensberatungsmasche. Man hat gelernt, dass nur wenn Leute Mut haben zu scheitern, sie auch kreativ sind. Ja. Das stimmt ja auch. Also wer Angst hat vom Scheitern, ist auch nicht kreativ. Und deswegen wird nun das Scheitern zelebriert, damit man möglichst kreativ ist und möglichst viele tolle neue Produkte entwickelt auf diese Weise. Aber ich finde, das geht mit dem existenziellen Problem des Scheiterns zu harmlos um. Also das kann man so nicht machen.
Ilka Krüger, als Unternehmensberaterin, sehen Sie das, was da in Silicon Valley offensichtlich läuft, als positiv oder auch als ein bisschen Gaga an?
Eher ein bisschen Gaga. Weil ich glaube, es gibt zwei Sachen. Das eine ist, lass uns Scheitern feiern. In deutschen Unternehmen heißt das, lass uns eine gute Fehlerkultur haben und Fehler sind willkommen und das müssen wir alle, genau aus dem Grund zu sagen, je mehr wir probieren und je mutiger wir sind und je offener wir dem Thema gegenüberstellen, desto mehr tolle Ideen haben wir. Das ist eine völlig andere Situation. Ja. In einem sicheren Rahmen ist zu prägen im Unternehmen als eine Situation, wo meine Existenz dran hängt, wo meine wirtschaftliche Existenz dran hängt, wo mein Selbstwertgefühl dran hängt und ich gehe hin und sage, es geht um mein Leben, um meinen Lebenslauf und ich bin nicht in einem gesicherten Rahmen, sondern ich falle in dem Gefühl und das finde ich nicht vergleichbar.
Nee, genau.
Ja. Unser Thema in der Redezeit, es geht um Scheitern. Wir haben schon festgestellt, es ist möglicherweise doch erstmal ein Makel, weil das in unserer Gesellschaft nach wie vor eben erstmal verbunden ist mit einer Niederlage. Aber daraus kann sich durchaus eine Chance entwickeln. Vielleicht haben Sie da eigene Erfahrungen, eigene Beobachtungen. Schildern Sie uns die gerne auch unter einem anderen Namen, weil vielleicht stehen Sie noch nicht so zu dem Prozess, den Sie da erlebt haben. 08000 441777 08000 441777. Rüdiger Weddige aus Rüterberg, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Herr Weddige.
Ja, ich kann Ihnen nur vorher sagen, wir sitzen hier im Dunkeln, weil nämlich der Stromausfall im südlichen Mecklenburg ist. Und ich hoffe, mein Mobiltelefon hält so lange durch.
Ja, das ist hoffentlich nicht an der Steckdose.
Ich mache mal ganz schnell. Also zu Anfang der Sendung, und ich glaube, das zog sich jetzt durch, was ich mitbekommen habe, es geht um berufliches Scheitern. Und das fand ich ein bisschen kurz gedacht. Ich kann ja mein berufliches Leben nicht von meinem privaten Leben trennen. Es gibt ja auch so ein Sprichwort, was ist das halbe Leben? Beruf oder Vergnügen oder Arbeit? Arbeit ist das halbe Leben. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls, ich wollte nur mal in die Debatte werfen, auch persönlich kann man scheitern. Und man kann daraus wieder was lernen und man kann weiterkommen. Und das ist auch mit dem beruflichen Fortkommen und dann mit der beruflichen Entwicklung auch eng verknüpft. Mhm. Es kam mir so sehr deutsch vor.
Dass man es am Beruflichen orientiert hat. Mhm.
Beruf, Erfolg. Und auch die Leute, die Sie da jetzt im Gespräch haben, sind sehr einseitig auf ihre berufliche Karriere konzentriert. Mhm. Und leben die auch noch privat?
Ja, die Frage können wir gerne noch mal weiter diskutieren. Wobei aus meiner Sicht würde mir einfallen, natürlich im Beruflichen gibt es relativ klare Strukturen, an denen man scheitern kann. Im Privaten muss man sein Scheitern, glaube ich, immer selber definieren und sagen, ich habe das nicht geschafft und jenes nicht geschafft. Ja. Kann man das vergleichen, berufliches Scheitern und privates Scheitern? Kann man das zusammenführen, Gerhard Wegner?
Naja, also privates Scheitern wird bei uns anders betrachtet als berufliches Scheitern. Privates Scheitern, das, wie Sie schon sagen, das hat mehr mit eigener Zurechnung zu tun, ob man das so sieht oder ob man es nicht so sieht. Bei uns, es ist ja zum Beispiel so, dass ein Scheitern von Beziehungen oder auch Scheidungen von Ehen oder Ähnliches längst nicht so als Scheitern zugerechnet wird von den anderen und längst nicht so stigmatisiert wird wie berufliche Scheitern. Mhm. Da ist ein gewaltiger Unterschied. Das wird heutzutage toleriert, das wird irgendwie wahrgenommen. Es kann persönlich eine schwere Kränkung natürlich sein oder wird es in der Regel ja auch sein, aber von dem Umfeld und vom Freundeskreis und von anderen wird das nicht mehr so wahrgenommen. Ist gut, dass das so ist, finde ich. Das entlastet eine ganze Menge. Insofern ist, glaube ich, nach wie vor das berufliche Scheitern als Scheitern von Stigmatisierung her sehr viel gravierender als Scheitern im privaten Bereich.
Jochen Otto aus Aurich, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Otto.
Hallo?
Ja, wir hören Sie gut. Sie mich? Ja, Sie sind ja nicht auf Wunderbar. Der A24 unterwegs.
Nein. Ich hatte mich nur gemeldet, ich hatte die Dame aus Hamburg vorhin mitbekommen, die jahrelang Jura studiert hat, dann abgebrochen hat. Ich finde das völlig in Ordnung und richtig. Ich bin zum Glück selber nicht gescheitert, habe aber immer nach dem Motto auch gelebt, wer A sagt, muss nicht B sagen, sondern kann erkennen, dass A falsch war und sagt C. Genau das hat die Dame getan. Mhm. Unsere Gesellschaft drängt viele heute zu sehr hinein in immer höher qualifizierte Berufe, für die man gar nicht mehr qualifiziert ist. Wenn ich auf die Gymnasien gucke, dann haben wir heute die Hälfte der Schüler, die dort nicht mehr hingehören eigentlich, die unterqualifiziert sind für die Anforderungen, die nur noch überleben können über extreme Nachhilfesituationen. Das demotiviert und aus der Demotivation kommt Frust, der auch wieder das Lernen weiter verhindert. Warum erkennen wir nicht an, dass auch ein Handwerker eine klasse Arbeit macht und stürzen unsere Kinder nicht immer mehr in immer höhere Qualifikationen rein? Wir sehen es in der Gesellschaft auch, dass wir heute ein Überangebot an Ingenieuren haben, aber wenig mehr den Handwerker, der auch weiß, wie er das Rohr zusammensetzt. Hm.
Ja, auch eine interessante These. Gerhard Wegner, können Sie was dazu sagen? Ist das tatsächlich so, dass in unserer Gesellschaft die Menschen auch mit falschen Anforderungen konfrontiert werden und sie das Gefühl haben, sie müssten unbedingt in diesem nächsten Step auch noch was erreichen, obwohl das nicht nötig wäre, für sie persönlich nicht nötig wäre und vielleicht für sie persönlich auch überfordernd ist?
Also ich glaube, an der These ist was dran, dass wir zu viel Wert legen auf akademisch qualifizierte Berufe, auf einen bestimmtes Verhalten, was damit einhergeht, auf Qualifikationen, die mit einhergeht, reden können, moderieren können, alles diese Dinge, das spielt heute eine Riesenrolle und das geht eher mit diesen Berufen einher und demgegenüber werden körperlich arbeitende Berufe, handwerkliche Berufe, wie der Kollege eben auch sagte, die werden nicht so stark wertgeschätzt. Auch Berufe im Pflegebereich zum Beispiel werden ja nicht so wertgeschätzt. Das hängt auch dann mit der Bezahlung ganz eng zusammen. Da ist eine Schieflage, das glaube ich schon. Und das kann gut sein, dass das auch Menschen in Situationen hineintreibt, die sie überfordert. Das kann ich mir vorstellen.
Egal, Krüger, wie ist das in Unternehmen? Gibt es da bei Personalchefs immer die richtige Einstufung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Oder sind die auch manchmal daran interessiert, mehr aus ihren Leuten rauszuholen, die in andere Positionen zu drücken, die ihnen vielleicht gar nicht gerecht werden und die sie vielleicht gar nicht erfüllen können und ist damit das Scheitern sozusagen im Unternehmen dann auch praktisch ja, logisch und nachvollziehbar?
Ja, leider manchmal ist das durchaus so. Also ich kenne durchaus Fälle, bei denen das genauso passiert ist. Ne? Und Unternehmer haben die Situation, die sagen, wir machen eine Personalplanung, jeder muss seinen Kandidaten sagen, der das Potenzial hat, bestimmte Sachen zu erreichen oder im Unternehmen weiterzukommen. Das möchte auch jeder. Und möchte auch jeder sagen, ich habe einen guten Mitarbeiter, ich habe einen Potenzialkandidaten. Und die Positionen sind da und die möchte man besetzen. Und solche Sachen sind schon passiert.
Und der Mitarbeiter, der da jetzt sozusagen in die nächste Position kommen soll, ist der denn in der Lage, in einem gut sortierten Unternehmen zu sagen, ich traue mir das nicht zu, ohne dann einen Makel zu erleben?
Habe ich auch erlebt. Ne? Mhm. Es gibt viele, die sich geschmeichelt fühlen und sagen, wenn ihr es mir zutraut, dann traue ich es mir auch zu. Schließlich kennen wir uns ja lange genug. Ich habe aber auch erlebt, dass Mitarbeiter sagen, ich traue es mir nicht zu oder auch sagen, ich möchte es nicht. Mhm. Ich habe eine andere Lebensidee, als eine Karriere zu machen. Habe beides schon erlebt und ich habe auch beides schon erlebt, dass es ein Makel war. Der möchte ja nicht, der will ja nicht, was ist mit ihm? Ich habe aber auch erlebt, dass das sehr positiv aufgenommen worden ist, im Sinne von, wie gut, dass wir so offen miteinander reden können, jetzt wissen wir es.
Ja. Also ist beides offensichtlich im täglichen Geschäft möglich.
Es ist im täglichen Geschäft möglich und es ist aus meiner Sicht immer davon abhängig, wer sitzt da in diesem Personalbereich. Ja. Im Personalbereich ist nicht Personalbereich. Wie bewerten die das und wie gucken die auch selbst auf die Welt?
Ja, Herr Czerny aus Dortmund ist noch am Telefon zum Thema Scheitern, Makel oder Chance. Namen der Czerny.
Hey, schönen guten Abend zusammen. Hallo.
Hi.
Ich bin eigentlich ganz dankbar, dass mich das Sturmtief erwischt hat. So habe ich aus dem Auto heraus die Möglichkeit, Ihre Sendung zu verfolgen und hatte schon ganz viele interessante Ansatzpunkte. Und ein Punkt ist gerade parallel genannt worden von der Dame aus der Unternehmensberatung. Für mich ist Scheitern oder diese Frage nach Fehlerkultur, das hat für mich auch noch ganz viel einen integrativen Ansatz eigentlich im Arbeitsalltag oder im Alltag generell. Es muss ja nicht immer eine ganz ein schicksalsträchtiges Ereignis sein, was jetzt dazu führt, dass man sich komplett neu ausrichtet. Das geht wirklich um das Thema Fehlerkultur im Unternehmen. Also ich selber arbeite in einem Bereich, wo es um viel Veränderung im Unternehmen geht, wo Fehler gemacht werden. Das sind oft auch Tätigkeiten, die gar nicht super kreativ sind. Also wo ich jetzt, viel Raum geben muss, um diese Veränderung dann auch zu gestalten, sondern oft auch ganz banale Dinge, bei denen auch Fehler passieren. Und dann ist tatsächlich die Frage, wie geht der Mitarbeiter, aber auch wie geht das Unternehmen mit diesen gemachten Fehlern um? Also ist es letztendlich da nochmal auch eine Chance zu sagen, wir halten kurz inne, wir reflektieren mal, was hat dazu geführt, dass wir diesen Fehler gemacht haben? Wie können wir verhindern, dass das zukünftig passiert? Und zwar völlig frei von einem sehr, sehr drastischen Schuldgedanken für ein Individuum, wo man also sagt, okay, wer war jetzt hier verantwortlich, warum ist das passiert? Also mit so einer gewissen drakonischen Strafandrohung, sage ich mal, die dann gegebenenfalls schon dahinter steckt. Das ist mir ganz wichtig. Also mir ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass dieses Scheitern eigentlich auch durchaus eine Alltäglichkeit haben kann, sicherlich in abgeschwächter Form, aber dass es da auch schon wichtig ist, in kleinen Schritten immer wieder zu ermöglichen, sich solchen Situationen auch zu stellen und auch an kleinen Situationen zu wachsen.
Ja, vielen Dank nach Dortmund an Herrn Czerny für fast schon das letzte Statement unserer heutigen Redezeit. Scheitern, Makel oder Chance. Wie geht die Gesellschaft mit krummen Lebensläufen um? Ich glaube, wir haben alle gelernt, dass sogenannte krumme Lebensläufe nichts Schlechtes sind. Und dass wir daraus auch sehen, dass diese Menschen, die vielleicht nicht den ganz geraden Weg gegangen sind, Kreativität, Engagement und eben auch die Gefahr des Scheiterns einkalkuliert haben und hoffentlich dann damit auch umgehen konnten. Unsere Gäste heute, Katja Kraus leider nicht mehr dabei, wir müssen ehrlicherweise dazu sagen, wir waren auch offiziell nur bis 21:30 verabredet, aber hatten natürlich die Hoffnung, dass die Leitung ein bisschen länger hält, die Telefonleitung, das hat jetzt leider nicht geklappt. Als ehemalige Fußballspielerin und Fußballfunktionärin beim HSV, Autorin des Buches Macht Geschichten von Erfolg und Scheitern, hat sie eine Menge erzählen können. Ich würde gerne von unseren noch verbleibenden Gästen jetzt noch mal ganz kurz fragen, Ilka Krüger, wann sind Sie mal gescheitert?
So im Radio?
Nee, das war doch heute ganz gut. Also heute sind Sie nicht gescheitert. Gut, nein, dann fällt Ihnen gar nichts ein.
Oh, mir fällt reichlich ein. Also ich kann sowohl privat was dazu sagen, als auch
geschäftlich.
Da würde die Sendezeit nicht reichen. Nein, aber ich kenne sehr gut dieses Gefühl von haltlos und was mache ich jetzt? Und ich bin auch selbst jemand, der überhaupt keinen geraden Lebenslauf hat und der sich auch mit 24 nochmal komplett umorientiert hat.
Gerhard Wegner?
Also ich bin ein paar Mal gescheitert darin, einen bestimmten Job zu kriegen, den ich gerne gehabt hätte. Ja. Und dann habe ich auch mal geflucht auf diejenigen, die das verhindert haben. Zunächst mal natürlich, logisch, da flucht man auch auf. Aber im Nachhinein habe ich dann meistens kapiert, dass das gar nicht so schlecht war. Und der Weg ist irgendwie weitergegangen und hat dann doch zu befriedigenden Jobs wieder geführt.
Scheitern, ist das ein Makel oder eine Chance in unserer Gesellschaft? Ich habe, glaube ich, verstanden, dass es durchaus eine Chance sein kann. Man muss sie dann nur erkennen und nutzen und natürlich auch diesen doch erstmal entstandenen Makel, diese Unsicherheit überwinden. Wir haben darüber diskutiert mit Katja Kraus, wie gesagt, eine halbe Stunde lang, der ehemaligen Fußballspielerin, Fußballfunktionärin vom HSV. Und mit Ilka Krüger, sie ist Unternehmensberaterin bei der Unternehmensberatung Brücker und Partner, und mit Professor Dr. Gerhard Wegner, Er ist Sozialethiker und Direktor des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD. Und die Redaktion heute hatte Doris Schiederich. Morgen an dieser Stelle Logo, unser Wissenschaftsmagazin ab 21.05 Uhr, immer am Freitag, unter anderem morgen mit dem Schwerpunktthema Nobelpreise für Medizin, Physik und Chemie. In dieser Woche sind da ja die Preisträger bekannt gegeben worden. Darüber werden wir morgen sprechen in Logo, unserem Wissenschaftsmagazin hier auf NDR Info, morgen am Freitag ab 21.05 Uhr. Wir vom Team der heutigen Redezeit wünschen Ihnen jetzt einen entspannten Abend. Bei uns geht es weiter mit den Nachrichten und danach Play Jazz heute mit Thomas Haag. Schönen Abend!
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.